Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der als Topmanager ganz oben war und dann als Häftling im Gefängnis ganz unten. Guten Morgen und herzlich willkommen, Thomas Middelhoff.
Schönen guten Morgen, Herr Heim.
Sie sind seit Mitte November wieder ein freier Mann. Sind Sie gut in der Normalität angekommen?
Das war eine Herausforderung. So sehr man sich als Häftling es sich vorstellt und wünscht, wieder ein freier Mensch zu sein, so schwierig ist es, mit dem eigenbestimmten Leben umzugehen.
Was war die Hauptschwierigkeit?
Nicht mehr den Eindruck zu haben, dass man ständig unter Zeitkontrolle, Zeitdruck steht. Also wenn Sie zu spät ins Gefängnis zurückkommen als Freigänger, hat das ja disziplinarische Folgen. Das Zweite ist, eigenbestimmt zu reisen, eigenbestimmt sich fortzubewegen, was man ja als Manager immer getan hat, ja, das erstmal wieder zu können. Und ich kann mich gut erinnern, mein erster Fluch nach meiner Freilassung, da stand ich also zitternd vor dem Passbeamten und wusste jetzt nicht so ganz genau, was passiert. Und dann nahm er meinen Pass und schaute sich das an und fing an zu lachen und sagte: Dr. Middelhoff, keine Sorge, es ist alles in Ordnung.
Aber diese Freude, dass man wieder ein freier Mensch ist, die kam mit anderen Worten auch nicht auf einen Schlag, sondern peu à peu?
Beschwerde der Staatsanwaltschaft, dann wurde die Beschwerde zurückgezogen. Das waren nochmals traumatische Erlebnisse. Und wenn man dann plötzlich mitgeteilt bekommt, kommen Sie sofort zurück ins Gefängnis. Ja, ich war in Bethel tätig an diesem Tag. Kommen Sie zurück ins Gefängnis. Sie sind abkommandiert, wörtlich am Telefon. Ich ins Gefängnis, weil ich dachte, jetzt sei schon wieder was Neues. Also schlechte Nachrichten. Und dann wurde mir mitgeteilt, innerhalb einer Stunde haben Sie Ihre Zelle zu räumen. Und dann stehen Sie praktisch nach einer Stunde draußen vor dem Gefängnis, haben die offiziellen Entlassungspapiere und fühlen sich trotzdem noch immer als Häftling der Bundesrepublik Deutschland.
Ihre Lebensumstände haben sich in fast jeder Hinsicht dramatisch verändert. Das beginnt damit, dass Sie inzwischen in Scheidung leben. Haben Sie die Hoffnung, dass es eine einvernehmliche Scheidung auch deshalb geben wird, weil da ja 5 gemeinsame Kinder da sind?
Davon gehe ich fest aus. Meine Frau geht mit der Situation so eindrucksvoll um. Die Kinder halten die Balance zwischen den Eltern. Es gibt also auch keine Schuldvorwürfe, ja. Und es sind großartige Kinder. Ja, die sind von meiner Frau erzogen worden, also weil ich ja nie da war. Es sind tolle Kinder.
Die haben Ihnen verziehen, dass Sie jetzt mit einer anderen Frau zusammenleben?
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also sie möchten mit der anderen Frau momentan keinen Kontakt haben. Aber sie halten den Kontakt unverändert, uneingeschränkt zu mir und in einer Form, dass ich nicht spüre, dass sie innerlich Kritik üben können.
Sie leben mit dieser Frau in Hamburg jetzt zusammen, also in jeder Beziehung eine dramatische Veränderung auch?
Das passt fast zu dem Lebensbruch, den ich ja erlebt habe, in jeder Hinsicht. Und dieser Neuanfang ist bestimmt herausfordernd, aber auf der anderen Seite auch spannend, weil ich war eigentlich immer in meinem Leben neugierig auf die Dinge, die mit dem nächsten Kapitel kommen. Und ich kann mich gut erinnern, als ich bei Bertelsmann ausschied, rief mich ein Rabbiner aus New York an, mit dem ich eng befreundet war, Rabbi Schneier, und der sagte: Thomas, wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich 7 neue.
Da waren Sie, als Sie noch im Knast waren, aber nicht so sicher, dass es tatsächlich so kommt.
Ja, weil sich auch meine Tür im sprichwörtlichen Sinne nicht öffnete. Also die Tür war geschlossen. Ich saß auf 10 Quadratmeter festgesetzt und schon gar nicht hatte ich eine Vorstellung, dass ich 7 neue Türen hätten öffnen wollen oder können.
Seit Mitte November sind Sie ein freier Mann. Wieder mit welchen Bewährungsauflagen?
Also die Bewährungsauflagen sind vom Zeitraum her 4 Jahre. Ansonsten Kooperation mit dem Bewährungshelfer. Und das ist ein Herr in Hamburg, bei dem ich dann schon meinen ersten Termin hatte und der mich begrüßte mit den Worten: Ich habe immer alle prominenten Fälle hier in Hamburg. Neben Ihnen habe ich auch den Chef der Hells Angels.
Okay.
Das hat mich doch sehr beeindruckt, ja, auf welchem Niveau ich mich jetzt so bewege.
Da spielen Sie jetzt in Ihrer ganz eigenen Liga. Abgesehen davon, dass Sie sich irgendwie regelmäßig bei dem melden müssen, gibt es sonst noch vom Gericht aus irgendwelche Vorgaben?
Nein, der Bewährungshelfer entscheidet über die Ausgestaltung. Er hält den Kontakt zum Gericht, ja, in Kopie an die Staatsanwaltschaft. Ich könnte jetzt aber auch zum Beispiel sagen, ich gehe ins Ausland, dann würde er die Bewährungshilfe telefonisch erledigen. Das sind im Kern die Auflagen.
Juristisch ist für Sie alles ausgestanden oder kommen da noch neue Verfahren auf Sie zu?
Also bei der deutschen Justiz, meine Erfahrung, weiß man nie so ganz genau. Allerdings sind keine Ermittlungsverfahren, Gott sei Dank, mehr anhängig. Das letzte ist eingestellt worden 2-3 Tage vor Weihnachten. Das war im steuerlichen Bereich. Und jetzt hätte man eigentlich nur noch den zivilrechtlichen Bereich. Da gibt es wechselseitige Schadensersatzansprüche. Und natürlich muss ich prüfen, ob ich eine Klage einreiche gegen das Land Nordrhein-Westfalen, weil mir durch die Bedingungen der Untersuchungshaft ja eine Krankheit zugefügt worden ist.
Eine Autoimmunerkrankung.
Eine Autoimmunerkrankung, das wäre also eine Amtsträgerhaftung. Und das andere ist eben, ich habe noch Ansprüche verschiedenen Parteien gegenüber, die müsste ich wahrscheinlich auch auf dem Gerichtswege geltend machen.
Was diese finanziellen Ansprüche letztlich auf beiden Seiten angeht, sind da ja oder werden da ja astronomische Summen gehandelt. Ich habe in Vorbereitung der Sendung irgendwo gelesen, die Gesamtsumme, die Ihre Gläubiger von Ihnen wollen, bilanziert sich auf 400 Millionen Euro. Stimmt das?
Das ist korrekt. Und von den 400 Millionen, wenn Sie das jetzt aufbrechen, ja, sind knapp 300 Millionen allein von dem Insolvenzverwalter der Arcando AG im Zusammenhang mit Entscheidungen, die ich als Aufsichtsrats- oder Vorstandsvorsitzender dort getroffen habe. Diese Summe ist eigentlich abgedeckt durch die Directors- und Officers-Versicherung, sodass also diese Wahnsinnssumme ja relativ schnell verkleinert.
Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Bei 300 oder 400 Millionen Euro, die jemand anders von einem will, kann man entweder überhaupt nicht mehr schlafen oder man schläft so gut, weil, Frage wie in Ihrem Fall, es deshalb kein großes Problem mehr ist, weil Sie eh schon Privatinsolvenz angemeldet haben?
Bei dieser Summe zum Beispiel von 400 Millionen, das ist schon eine Frage der Ehre, ja, dass es nicht 400 sind, sondern möglicherweise 100 oder möglicherweise 50, weiß der Teufel, was da übrig bleibt. Und ich habe ja auf der anderen Seite auch Forderungen verschiedenen Parteien gegenüber, die ja auch eingebracht werden müssen.
Wie hoch sind die?
Kann ich schwer beziffern. Also die Insolvenzverwaltung handhabt das ja in Summe. Und als Betroffene haben Sie nicht immer komplette Transparenz zu jedem Zeitpunkt, um es mal so auszudrücken.
Verurteilt zu 3 Jahren Gefängnis wegen 27-facher Untreue und 3-maliger Steuerhinterziehung. Korrekt so zusammengefasst?
Das ist korrekt zusammengefasst, das Urteil, ja.
Wie hoch ist die Schadenssumme insgesamt?
Also die Schadenssumme insgesamt beträgt 485.000 Euro. Die 3 Fälle der Steuerhinterziehung, das bezieht sich auf die Festschrift.
Für Ihren Vorgänger bei Bertelsmann
herausgegeben habe, weil ich ja entschieden habe, das ist eine Ausgabe des Unternehmens, wurde dann die Vorsteuer abgesetzt, ja, weil das Gericht aber entschieden hat, es ist eine Privatausgabe von Herrn Middelhoff, ja, wurde ich halt wegen dieser entzogenen Umsatzsteuer als Steuerhinterzieher gleich mitverurteilt.
Und dann kamen in Sachen Untreue diese vermeintlichen Privatflüge dazu, ja, die Sie sich von der Firma haben bezahlen lassen.
Die sind aber in den 485.000 Euro enthalten.
Das heißt zusammengefasst, 500.000 Schaden, dafür 3 Jahre Gefängnis bei Uli Hoeneß. Der hat, glaube ich, 3,5 Jahre Gefängnis bekommen und da waren es etwa 30 Millionen.
Ja.
Fühlen Sie sich ungerecht behandelt?
Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Ich glaube aber, dass man gut beraten ist, nicht sein Urteil zu vergleichen mit den Urteilshöhen anderer.
Das haben Sie nie gemacht?
Das habe ich auch nicht gemacht. Das Zweite, was ich festgestellt habe, wenn Sie dann in so einem Gefängnis sich austauschen, ich habe mich zwar immer allem entzogen, aber hier und da kann man das nicht. Also die meisten, die im Gefängnis einsitzen, sind ja eh unschuldig. Also ihnen ist in der Regel großes Unrecht geschehen und in einigen Fällen ist das auch so. Ja, aber halt nicht in allen Fällen und das hilft nicht weiter. Das ist der Blick nach hinten, dass man sagt, also habe ich jetzt einen besonders harten Richter erwischt. Ja. Mhm. Es gibt ja in meinem Fall die Kommentierung, in einem anderen Bundesland wäre er als freier Mann aus dem Gerichtssaal gegangen. Also das.
Es gibt auch die Kommentierung, dass würde man an alle Topmanager in Deutschland solche Maßstäbe anlegen, dann würden noch sehr viel mehr dieser Top-Manager ja, in Haft sitzen.
Da stand der gesamte DAX. Ich kann das gar nicht beurteilen, aber ich wollte nur zum Ausdruck bringen, wenn man dann dieses Urteil ohne Rechtsmöglichkeiten, weitere Rechtsmöglichkeiten annimmt, ja, dann hilft bei diesem Annehmen und der Auseinandersetzung mit sich selber nicht, dass man sagt, aber der Herr XY hat für viel, viel mehr Geld das Gleiche gekriegt.
Wie lange haben Sie für sich dann letztlich auch im Gefängnis, weil Sie ja noch im Gerichtssaal verhaftet wurden, im Gefängnis gebraucht, bis Sie das alles so annehmen konnten, um halbwegs vernünftig weiterzuleben?
Also das waren so verschiedene Phasen. Die erste Phase war ja kompletter Schock. Also an dem Urteilstag vor den Augen der Familie im Gerichtssaal verhaftet zu werden, ohne dass man das in irgendeiner Weise antizipiert hätte, auch das Urteil 3 Jahre antizipiert hätte, das ist schon mal ein Schock für sich. Dann aus seinem relativ geordneten bürgerlichen Leben rüber zu schwappen in ein Biotop, mit dem man nie etwas zu tun hatte. Also im Aufnahmebereich dann mit Junkies zusammen zu sein, mit verschiedensten kriminellen Gruppen, das ist auch schon eine Erfahrung.
Ein Realitätsschock.
Ohne Frage. Und das führt dazu, dass man erstmal gar nicht in der Lage ist, sich mit diesem Urteil und sich selber auseinanderzusetzen. Dann kommt die Phase der Auflehnung. Habe ich nicht verdient? Soll ich nicht? Und so weiter. Und dann kommt so die Phase, man nimmt das an und setzt sich damit inhaltlich auseinander. Bei mir hat es wahrscheinlich 2 Monate, 3 Monate gedauert.
Sie haben über diese Zeit im Gefängnis auch ein Buch geschrieben, veröffentlicht mit dem Titel A115, der Sturz. A115 war vermutlich Ihre allererste Zelle in Essen, wo Sie in Untersuchungshaft waren. Können Sie noch den Moment erinnern, als von außen erstmals diese Zellentür zugegangen ist und Sie gesehen haben, dass innen drin keine Klinke ist?
Wenn man dann reingeführt wird oder dirigiert wird in diese Zelle, der Blick schweift dann über 10 Quadratmeter und plötzlich fällt dann die Tür im Rücken ins Schloss und ein Riegel wird vorgeschoben, dann ist es so, als hätten sie keine Luft mehr, um zu atmen. Also ich hatte das Gefühl, Tonnen bewegen sich auf meinem Brustkorb, Ich wollte innerlich implodieren und konnte nicht. Ja, ich wollte auf und ab gehen, konnte es aufgrund der begrenzten Raumverhältnisse nicht. Oder mit dem Kopf vor die Wand laufen. Also all solches Unsinnszeugs und ersten physischen und psychischen Reaktionen, die muss man dann erstmal verkraften.
Dazu kommt dann diese vollkommene Abhängigkeit vermutlich, in die man gerät von anderen Menschen, die darüber befinden, wann man was zu essen bekommt, wann die Tür aufgeht, wann man selbst auch mit irgendeinem Problem angehört wird.
Ja, ich glaube, die Zuhörer sind sich in der Regel nicht darüber bewusst, wie der Ablauf in einem deutschen Gefängnis ist. War mir ja auch nicht bekannt. Also ich habe nie irgendwas mit der Justiz zu tun gehabt. Ne? Also musste ich mich damit auseinandersetzen. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass auch aufgrund der personellen Unterbesetzung mit JVA-Beamten die Türen sich relativ selten öffnen. Aha. Also in meinem speziellen Fall, weil ich aus Sicherheitsgründen auch nicht an den Umschlüssen teilnehmen durfte und an den Hofgängen, hat sich an Wochenenden beispielsweise von Freitag Mittag bis montags morgens die Tür 5-mal geöffnet.
Okay.
Und Sie müssen sich mal vorstellen, wenn Sie jetzt Brückentage haben oder nehmen Sie Weihnachten oder Ostern. Ja, ich habe das mal ausgerechnet, dass Sie da 5 Tage praktisch in der Zelle mit sich selber verbringen und die Tür wird, ich weiß nicht, 7-8 Mal aufgemacht.
War es für Sie dennoch auch im Nachhinein ein großes Glück oder zumindest ein großer Vorteil, dass Sie eine Einzelzelle hatten?
Ohne Frage. Ja, also die Vorstellung, jetzt die Zelle teilen zu müssen, die hätte wahrscheinlich die gleiche Grundfläche gehabt, teilen zu müssen, mit 3 anderen Inhaftierten ist eine schreckliche Vorstellung. Sie müssen sich vorstellen, da stehen dann auf 10 Quadratmeter rechts und links an der Wand 2-stöckige Betten, ja, und eine Toilette in der Zelle, eine Waschgelegenheit in der Zelle und meistens läuft dann der Fernseher, die 4 Häftlinge liegen in ihren Betten und stieren auf den Fernseher. Und ob so wirklich das Ziel der Resozialisierung, Reintegration erreicht werden kann, da mache ich doch mal 3 Fragezeichen hinter.
Hatten Sie Kontakte mit anderen Häftlingen? Ist möglicherweise auch sowas wie eine Freundschaft entstanden?
Nein, weil, wie gesagt, ich in der Untersuchungshaft musste ich mich zurückziehen. Dann im offenen Vollzug wollte ich mich auch sowieso zurückziehen. Also ich habe 0 Kontakt zu anderen Häftlingen.
Sie sind seit Mitte November, also seit knapp 2 Monaten, wieder ein freier Mann auf Bewährung entlassen. Darf ich Sie fragen, wie es Ihnen aktuell gesundheitlich geht?
Also mein Gesundheitszustand, die Autoimmunerkrankung systemischer Lupus genannt, hat sich stabilisiert. Ja, meine Nieren sind zwar noch angegriffen, ich kriege eine relativ hohe Medikation, um das Immunsystem, mein eigenes Immunsystem unter Kontrolle zu halten. Und die Hoffnung, die ich habe, ist, dass sich der Zustand ein bisschen bessert, je länger ich in Freiheit Zeit verbringen kann. Ob sich die Hoffnung erfüllt, werden wir sehen. Aber
sind Sie im Alltag beeinträchtigt?
Ja, ich glaube doch ganz massiv, weil ich eine solch aggressive Medikation habe, dass sie meine Augen angreift. Also ich habe ja infolgedessen dieser Autoimmunerkrankung 2 Herzoperationen, 2 Augenoperationen, eine Handoperation und so weiter. Also das setzt sich fort wie eine Endloskette. Und ich hoffe immer, bitte nicht jetzt die Nieren auch noch und so weiter. Und,
ja. Wie ist diese Autoimmunkrankheit entstanden? Wissen Sie das?
Ich bin während meinen ersten 6 Wochen, oder es waren vielleicht 4 oder 5 Wochen der Untersuchungshaft, im 15-minütigen Rhythmus überwacht worden. Das ist tagsüber kein Problem. Da kann man durch einen Türspion dann erkennen, ob jemand am Leben ist oder nicht. Aber nachts ist es das Problem. Und man hat sich dann also entschieden, der Mittelhof muss ein Lebenszeichen von sich geben. Ja. Durch den Türspion blickend wurde von außen das Licht eingeschaltet. Das muss man sich vorstellen, so eine 1,50 Meter Neonröhre, die dann flackernd angeht. Ja. Und wenn ich dann trotzdem noch weiter schlief, weil ich so erschöpft war, ging die Türe auf und ich wurde geweckt, um festzustellen, ob ich wirklich noch am Leben sei.
Das ist ja eine Form von Schlafentzug.
Ja, das ist systematischer Schlafentzug in seiner Wirkung. Es wird in Amerika als Folter eingestuft. Amnesty International stuft es als Folter an. Die deutsche Justiz ist nach wie vor der Meinung, das sei Ultima Ratio. Für mich gehört diese Form der Suizidkontrolle, die kaum jemand in der Öffentlichkeit kennt, sofort abgeschafft.
Haben Sie sich dagegen gewehrt im Gefängnis?
Ja, natürlich. Ich habe darum gebeten, dringend gebeten, das sofort einzustellen. Und das Verblüffende ist ja, dass die Psychologen und auch die Ärzte zum Ergebnis kamen, ich sei nicht suizidgefährdet. Ja, das ist schriftlich in meiner Haftakte. Und es gab ja in Leipzig den Fall des Jabba al-Bakr, des vermutlichen Terroristen. Ja. Da hat die Psychologin gesagt, der Mann ist nicht suizidgefährdet. Ja. Der hat sich dann kurz danach umgebracht.
Also in Ihrem Fall, trotz Ihrer Proteste oder Ihres Protests gegen diese Form der Behandlung, hat man das durchgezogen über 6 Wochen. Wie ging es Ihnen nach diesen 6 Wochen gesundheitlich?
Ja, ich stellte Veränderungen zuerst komischerweise an meinen Füßen fest. Es war so, als würde ich wie über einen Pelz laufen. Ja. So, damit bin ich dann zum Gefängnisarzt, habe den konsultiert, das ist jetzt noch freundlich ausgedruckt, also ich wurde vorgeführt dann beim Gefängnisarzt und der hat dann die Diagnose Fußpilz aufgestellt. Und ich wurde also wochenlang gegen Fußpilz behandelt und hatte eine schwerste Form der Autoimmunerkrankung.
Werden Sie sich auch gerichtlich dagegen wehren? Wollen Sie da irgendeine Form von Wiedergutmachung?
Also die finale Entscheidung steht noch aus, aber wenn ich es heute entscheiden müsste, dann würde ich das wollen oder werde ich das so entscheiden nach heutigem Kenntnisstand. Nicht, weil es mir um mich selber geht, sondern weil ich glaube, durch die damit verbundene öffentliche Diskussion diesen Umstand deutlich machen zu können, dass für egal wer Häftling ist, diese Form der Kontrolle abgeschafft werden muss. Das hat nichts mit Menschenrecht, Menschenwürde mehr zu tun.
A115, der Sturz. Das ist der Titel des Buchs, das Thomas Mittelhof geschrieben hat. Ich vermute hauptsächlich im Gefängnis.
Korrekt? Hauptsächlich im Gefängnis, ja.
Als eine Form der
nicht hauptsächlich, ausschließlich
im Gefängnis. Auch unter dem Aspekt, sowas wie Selbsttherapie da zu versuchen?
Es war eine Selbsttherapie. Ich war damals der Meinung im Gefängnis, das geht nicht, dass ich eine Autobiografie schreibe vor dem Hintergrund auch all meiner Fehler. Und ich möchte das nicht und habe mich entschieden, diese Zeit der Inhaftierung, die damit verbundenen Prozesse, aber auch Erlebnisse und auch der Selbsterkennungs- und, sag mal, Läuterungsprozess, Sie haben gesagt, Therapie zu Recht, niederzulegen.
Dieses Buch ist zu Teilen zumindest auch eine Form von Abrechnung mit bestimmten Leuten. Also der Richter, der Sie zu einer Haftstrafe verurteilt hat, der ist in ihren Augen ein Zyniker, der von Anfang an befangen war. Ihr eigener Anwalt, so beschreiben Sie ihn, war ein selbstverliebter Schwätzer. Würden Sie auch mit dem Abstand, den Sie heute zu dem, was damals schreibend in Ihrer Gefängniszelle passiert ist, würden Sie das heute nochmal so machen?
Also nicht alle Attribute, die Sie genannt haben, habe ich so wortwörtlich in meinem Buch geschrieben. Aber ich bin auch heute mit dem zeitlichen Abstand der Meinung, dass das, was ich geschrieben habe, absolut zutreffend ist. Und um es ganz klar zu sagen, also der Vorsitzende dieser zuständigen Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Essen hatte keine Vorstellung, wie ein Großkonzern funktioniert. Keine Ahnung davon, nicht den Schimmer. So, er hatte begrenzte englische Sprachkenntnisse, um es nochmal freundlich auszudrücken. Ein Großteil der Zeugen waren halt, kamen aus dem englischsprachigen Ausland. Und das Dritte war, der war noch nie in New York. Also der Großteil dieser Flüge oder wesentlichen Teil dieser Flüge, um die es ging, die hatten halt mit New York, mit dortigen Verhandlungen zu tun. Und ich frage mich wirklich, kein Vorwurf gegenüber diesem Richter, aber wie kann eine Person, die ganz anders sozialisiert worden ist, ja, wie kann die zu einer wirklich angemessenen Beurteilung dessen kommen, was dort als Anklage auf dem Tisch liegt?
Was mir aufgefallen ist, dass im Zuge Ihres ganzen Verfahrens es praktisch keine Unterstützung gegeben hat. Keine Unterstützung von Spitzenleuten aus der Wirtschaft, aus der Politik. Da kam nichts. Warum kam da nichts?
Meine eigenen Fehler. Würde ich zunächst mal sagen, wahrscheinlich bin ich viel zu arrogant und selbstverliebt drüber gekommen. Unterstützung aus der Politik gab es nicht. Im Gegenteil, die Justizministerin hatte mich ja angezeigt. Jetzt muss man sich Frau mal vorstellen, Zypris. Frau Zypris zeigt mich an. Glauben Sie, dass der Justizapparat, der ihr untersteht, dann noch völlig unvoreingenommen meinen Fall beurteilt und bearbeitet?
Wobei sie keine Weisungsbefugnis hat?
Hat sie nicht, aber das ist der vorauseilende Gehorsam, den man aus Großkonzernen auch kennt. Ja, und wie Corporate Germany funktioniert, also meine damaligen Peers, ja, das war mir vorher eigentlich schon klar, ja. Dass aber wirklich kein einziger die Größe hatte, auch mal zu sagen, das geht jetzt so weit, ist überraschend. Ich habe gestern am Telefon von einem engen amerikanischen Freund berichtet bekommen, dass er in dem Four Seasons Restaurant in New York essen war am Freitag und dort mit einem der ganz großen Private Equity Unternehmer und Investoren sich getroffen hatte und der gesagt hatte, der eigentliche Skandal um Middelhoff ist nicht, dass die Politik und so weiter. Der wahre Skandal ist eigentlich, dass keiner seiner Kollegen Wort ergriffen hat.
Die eigenen Fehler, die Sie vorhin kurz benannt haben, also Sie haben es so formuliert, Sie seien eitel und arrogant rübergekommen.
Ja.
War es das oder kommt da noch mehr dazu?
Nee, ich war auch bestimmt ein Narzisst. Ja, ich habe in meiner eigenen Welt, abgeschotteten Welt gelebt, was allerdings auch wieder eine Funktion des Berufs ist. Also wenn man halt Vorstandsvorsitzender eines großen Konzerns ist, dann hat man einen Stab um sich herum, der einen hermetisch abriegelt, ob man das will oder nicht. Und man wird sozialer Kontakte eigentlich entzogen. Aber das ist keine Klage. Nein, ich war in mein eigenes Bild verliebt. Ich habe gedacht, ich kann alles managen, ich kann alles gestalten und entscheiden. Und bin überheblich geworden und ich hätte bei der Frage Festschrift für meinen Vorgänger, da hätte ich ganz einfach sagen müssen, wäre auch ganz einfach gewesen. Ich hole mir jetzt einen offiziellen Vorstandsbeschluss dafür, obwohl es eigentlich von der Geschäftsordnung allein meine Entscheidung war. Habe ich aber nicht gemacht.
War einer Ihrer Fehler auch, dass Sie in der Summe sich zu viel und zu oft mit Ja-Sagern und Klakören umgeben haben?
Vielleicht habe ich aber auch durch meine Art, wie ich halt bin und wie ich auftrete, vor allen Dingen, wenn ich so richtig im Schwung bin, also diejenigen, die eigenständig denken und ihre Meinung haben, verprellt. Ja, also meine Schuld. Ja, beides meine Schuld. Das sind die schlimmsten Fehlentscheidungen, die man treffen kann, wenn man falsches Personal aussucht. Und ich kann mich erinnern, das war eine Königsdisziplin bei Bertelsmann von Reinhard Mohn. Der hatte irgendwie einen Instinkt, der hat immer die richtigen ausgesucht.
Dazu kommt, das ist sozusagen meine persönliche Beobachtung von ganz außen, dass Sie immer als einer rüberkam, der doch sehr offensiv Reichtum und Luxus gezeigt hat. Und das kommt dann möglicherweise bei den anderen Menschen auch nicht so schrecklich gut an.
Auch da gebe ich Ihnen recht. Was mir nur immer wichtig war, was aber völlig unwichtig ist an dem, was Sie jetzt als Eindruck geschildert haben, an der Kritik daran, es wurde ja immer so ein Zusammenhang hergestellt, Kaschat-Quelle geht schlecht und Middelhoff lebt so. Ne? Mhm. Also Middelhoff lebt so, das war mein Vermögen, was ich mir bei Bertelsmann erworben habe. Das hatte ich vorher. Und ich habe damals einfach immer die starkköpfige Haltung gehabt, wieso soll ich jetzt alles abgeben, was ich vorher schon hatte, weil ich jetzt Chef eines Unternehmens bin, dem es schlecht geht. Also auf die Idee, dass man das gar nicht mehr transportieren kann, auch den Mitarbeitern klar machen kann, bin ich starkköpfigerweise gar nicht gekommen.
Haben Sie irgendwann mal auch, als Sie in Haft waren, darüber nachgedacht, dass es möglicherweise fast obszön ist, wenn ein Topmanager beispielsweise mit einer Millionenabfindung vom Hof geht und gleichzeitig werden tausende Mitarbeiter entlassen?
Ja, es waren zwei Erfahrungen, die ich in der Haft gemacht habe. Die erste Erfahrung war erstmal, dass ich festgestellt habe, dass ich mit gar nichts auch noch leben kann. Also mir wurde während meiner Haftzeit ja immer mehr weggenommen. Dann war das Haus in Frankreich weg, dann gab es den persönlichen Insolvenzantrag und so weiter und so fort. Man war auf sich selber reduziert. Das waren fast wie Exerzitien, so am Zeitstrahl dauerhafte Exerzitien. Und das war eine zunächst bittere, dann aber befreiende Erkenntnis, dass ich ohne all das gut leben kann. Und das Zweite ist schon, wenn man dann im Aufnahmebereich sieht, also wie viele, ungefähr 50% in Essen im Aufnahmebereich HIV-positiv sind, ja, wie viele Hepatitis B. Und wenn man dieses Elend sieht, wenn morgens Methadon ausgegeben wird, ja, dass die versuchen, das Methadon im Mund zu behalten, um es zur Zelle zurückzubringen, in Becher zu spucken, dann zu verkaufen an andere, ja. Abgerauchte Zigarettenstummel auf dem Gefängnishof, die noch einer versucht aufzusammeln, um noch ein, zwei letzte Züge dort raus zu pressen. Ja, ich habe in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, ich bin für den Beruf des Managers durch diese Erfahrung auch eigentlich nicht mehr geeignet.
Demut ist ein Begriff, der für Sie, Thomas Middelhoff, möglicherweise eine neue Bedeutung bekommen hat, weil Sie ja in einer Behinderteneinrichtung in Bethel gearbeitet haben?
Ja, ohne Frage. Bethel war eine freie Entscheidung von mir. Und zwar, bevor ich meine Haft antreten musste, weil mir klar war, wenn ich Freigänger sein will im Rahmen dieser letzten Haftzeit, dann muss ich auch eine Arbeitsstelle nachweisen. Da wird ja oft versucht, dann irgendwas Fiktives nachzuweisen. Er arbeitet in der Firma seiner Frau und so. Das wollte ich bewusst nicht, weil mir klar war, für all das aus Fehlern aus der Vergangenheit will ich versuchen, irgendwas Gutes zu tun oder was zurückzugeben. Und ich habe mich für Bethel entschieden und das war eine wahnsinnig prägende Zeit, weil mit behinderten Personen zusammenzuarbeiten in jeder Form eigentlich bereichernd ist. Und wenn es mir gelungen war, auch gerade bei Autisten das Vertrauen zu erwerben und den Zugang zu bekommen, das war für mich unglaublich beglückend, ja, und hat mich auch irgendwo stolz gemacht. Ja.
Das heißt, es war eine durchaus lohnende und prägende Zeit für Sie?
Ich finde Bethel so großartig, ja. Die Menschen, die dort arbeiten und die Behinderten auch betreuen, vor denen habe ich größten Respekt. Und meine Sichtweise auf Menschen, Menschlichkeit und Gesellschaft hat sich durch die Erfahrung in Bethel sehr verändert.
Wie sieht's jetzt für Sie ganz persönlich in der Zukunft aus? Also 64 Jahre alt inzwischen, ehemals Topmanager, tiefer Sturz, in gewisser Weise auch vor den Trümmern der früheren Existenz stehend. Was haben Sie vor? Was planen Sie?
Ja, das ist bei mir halt diese Grundstruktur meiner Persönlichkeit, dass ich sage, um Ihre Analogie aufzunehmen, der Trümmer. So, und jetzt nehme ich einen Spachtel und eine große Schubkarre und eine Spitzhacke und ich baue wieder was Neues auf. Also ich fühle mich ganz eindeutig zu jung, jetzt zu sagen, jetzt ziehe ich mich zurück und das ist mein Leben gewesen und hoffe, dass jetzt der Rest der noch laufenden Insolvenzzeit verstrichen ist. Nein, ich möchte Talente, von denen ich glaube, dass ich sie noch habe, einbringen. Ich möchte mich auch kritisch in Diskussionen, die hier in Deutschland geführt werden, einbringen können.
Was die Justiz angeht, was die Vollzugsbedingungen in den Haftanstalten angeht.
Und die Notwendigkeit einer umfassenden Justizreform.
Warum? Also, warum ist die notwendig?
Weil so wie heute Gerichte strukturiert sind und arbeiten, ist ganz einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also Wirtschaftsstrafverfahren sind so komplex, dass man auf der anderen Seite jemand, der das beurteilt, auch eine spezialisierte Person haben muss, die sich damit auskennt. Und ich bin auch der festen Überzeugung, die Form der Anstellung von Richtern auf Lebenszeit, ja, ohne vorherige Lebensleistung, ja, ist zu überprüfen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, dass deutlich höhere Gehälter gezahlt werden sollten für Richter.
Wenn Sie an den Bedingungen in den Gefängnissen etwas ändern könnten, was würde Ihnen da als allererstes und als allerwichtigstes einfallen?
Eine Aufstockung des Personals. Und eine Qualifizierung des Personals in Richtung Sprachen, weil wir haben einen zunehmenden Anteil Migranten, einen hohen Ausländeranteil. Und wie sollen denn JVA-Beamten mit diesem steigenden Anteil umgehen können, wenn sie Sprachen nicht sprechen, wenn alle Ablaufprozesse darauf ausgestellt sind, dass man Deutsch sprechen muss?
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Eins gehört.